Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahu al-asma'u al-husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, den 17. Februar 2022, gleich dem 28. Bahman 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran sagt, USA haben Al-Qaida und IS geschaffen und weist absurde Behauptung zurück. Iran warnt Länder in der Region von finsterer US-Politik. Irans Menschenrechtschef. Bei entsetzlichem Missbrauch im US-Gefängnis vor Insasse zu Tode. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran sagt, USA haben Al-Qaida und IS geschaffen und weist absurde Behauptung zurück. Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat Behauptungen der US-Regierung über die Anwesenheit eines Anführers der Terrorgruppe Al-Qaida in Iran kategorisch zurückgewiesen und erklärt, die Verbindung der Terrororganisation mit Iran sei absurd und diejenigen, die Al-Qaida und den IS gegründet haben, sind für die Ausbreitung des Terrorismus auf der ganzen Welt verantwortlich. Amir Abdullahian machte die Bemerkung am Donnerstag in einem Beitrag auf seinem Twitter-Account, nachdem der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price behauptet hatte, Saif al-Adel, der neue Führer von Al-Qaida, sei in Iran stationiert, ohne Beweise zur Untermauerung der Behauptung vorzulegen. Ich rate dem Weißen Haus, das gescheiterte Iranophobie-Spiel zu stoppen. Al-Qaida mit Iran in Verbindung zu bringen, ist offensichtlich absurd und unbegründet. Diejenigen, die Al-Qaida und den IS geschaffen haben, müssen für die weltweite Verbreitung des Terrorismus zur Rechenschaft gezogen werden. Geben Sie keine falsche Adresse an, bemerkte der hohe iranische Diplomat. Price beschuldigte Iran bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, Al-Qaida einen sicheren Hafen zu bieten und den Terrorismus zu unterstützen. Die US-Behauptung wurde aufgestellt, obwohl Iran, das eines der größten Opfer des Terrorismus ist, als einer der Pioniere im Kampf gegen den Terrorismus in der Region Westasien gelobt wurde. Es wurde in zahlreichen Berichten bewiesen, dass Washington als Hauptunterstützer des Anti-Iran-Terrorismus den IS und andere Terrorgruppen geschaffen, ausgebildet und unterstützt hat, um Chaos in der ölreichen Region anzurichten und ihre Ressourcen zu plündern. Iran warnt Länder in der Region vor finsterer US-Politik. Iran warnt die Länder der Region vor Washingtons gefährlicher, böswilliger und spaltender Politik, die auf die Nationen in Westasien und ihre Beziehungen abzielt. Der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanani, machte die Äußerungen am Donnerstag als Reaktion auf eine gemeinsame Erklärung der Vereinigten Staaten und des Persischen Golfkooperationsrates, GCC. Die durch und durch anti-iranische Erklärung wurde am Mittwoch von amerikanischen und GCC-Amtsträgern während eines Treffens der sogenannten Arbeitsgruppe zu Iran im Hauptquartier des Rates in der saudischen Hauptstadt Riad abgegeben. Die betreffenden Länder beschuldigten Iran der Führung einer destabilisierenden Politik, der Unterstützung des Terrorismus, der Waffenverbreitung in der Region und der ganzen Welt und nuklearer Provokationen. Kanani wies die Vorwürfe, die in der Erklärung gegen die Islamische Republik erhoben wurden, rundweg zurück und bezeichnete sie als mehrmals wiederholt und langweilig. Er betrachtete die Herausgabe solcher Erklärungen als im Einklang mit der uralten Strategie des US-Regimes, Spaltung zwischen den Ländern der Region zu sehen. Der Sprecher fuhr fort, indem er viele Fälle der destruktiven und interventionistischen Politik der Vereinigten Staaten in der Region anführte, die dazu beigetragen hatte, die regionale Stabilität und Sicherheit zu stören. Der Sprecher zählte die Waffenverkäufe der USA im Wert von mehreren Millionen Dollar an die regionalen Staaten auf, sowie ihre Unterstützung für den Takfiri-Terrorismus, ihre fortgesetzte, uneingeschränkte Unterstützung der Verbrechen des zionistischen Regimes Israels gegen das unterdrückte palästinensische Volk und Washingtons Beitrag zu dem jahrelangen verheerenden Krieg gegen die jemenitische Nation. Irans Menschenrechtschef bei entsetzlichem Missbrauch im US-Gefängnis fror Insasse zu Tode. Irans oberster Menschenrechtsbeamter gab an, in einem Gefängnis in Alabama sei ein Insasse absichtlich erfroren worden, nachdem er stundenlang in einem begehbaren Gefrierschrank gesteckt worden war, doch kein Menschenrechtsmechanismus wagt es, einen solchen Fall von entsetzlichem Missbrauch in den Vereinigten Staaten in Frage zu stellen. Qasem Radibabadi, der Sekretär des iranischen Hohen Rates für Menschenrechte, machte die Bemerkungen am Donnerstag, nachdem durchgesickerte CCTV-Aufnahmen des Gefängnisses enthüllten, dass der geisteskranke Anthony Mitchell, 33, erfroren war, nachdem er angeblich in der begehbaren Gefriertruhe in Polizeigewahrsam eingesperrt worden war. In einem weiteren entsetzlichen Fall von Gefängnismissbrauch in den USA erfror ein Mann, nachdem er in einem Gefrierschrank eingesperrt worden war. Und die Tatsache, dass kein Menschenrechtsmechanismus es wagt, dies zu hinterfragen oder die Tiefe der Angelegenheit aufzudecken, ist einfach erschreckend, twitterte der iranische Menschenrechtschef. Am 12. Januar wurde Mitchell, der unter psychischen Problemen und Drogenabhängigkeit litt, wegen versuchten Mordes festgenommen, nachdem er angeblich damit gedroht hatte, sich und anderen Schaden zuzufügen. Anschließend wurde er in das Gefängnis von Walker County gebracht. Zwei Wochen später, am 26. Januar, starb er in einem örtlichen Krankenhaus. Durchgesickertes CCTV-Material aus dem Gefängnis zeigt Gefängniswärter, die Mitchells fast leblosen Körper, der eingefroren zu sein scheint, aus dem Gefängnis tragen und in ein Fahrzeug schieben, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. In einer Klage seiner Familie wird behauptet, dass Mitchell erst nach stundenlanger Vernachlässigung ins Krankenhaus gebracht wurde. Wie erfriert ein Mann buchstäblich, während er in einem modernen, klimatisierten Gefängnis in der Obhut von Vollzugsbeamten eingesperrt ist? Fragten die Anwälte der Familie. USA missbilligen Anti-Israel-Resolutionsentwurf des UN-Sicherheitsrates. Die Vereinigten Staaten wüten gegen eine vorgeschlagene Resolution des UN-Sicherheitsrates, UNSC, die das israelische Regime auffordert, alle seine illegalen Siedlungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten einzustellen. Unserer Ansicht nach war die Einführung dieser Resolution nicht hilfreich, sagte Vedant Patel, stellvertretender Sprecher des US-Außenministeriums, am Donnerstag vor Reportern. Der Resolutionsentwurf würde verlangen, dass das israelische Regime sofort und vollständig alle Siedlungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten einstellt. Die Maßnahme bekräftige, dass die Siedlungsbauaktivitäten des Regimes auf dem seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiet keine Rechtsgültigkeit haben und eine flagrante Verletzung des Völkerrechts darstellen. Der Entwurf bezog sich auf das Westjordanland, einschließlich Ost-Al-Quds, das das Regime in jenem Jahr während eines stark vom Westen unterstützten Krieges besetzte. Seit der Besetzung hat das Regime mehr als 250 illegale Siedlungen im gesamten Westjordanland errichtet, die inzwischen mehr als eine halbe Million Siedler beherbergen. In Bezug auf solche Strukturen verurteilte der Resolutionsentwurf alle Annexionsversuche, einschließlich Entscheidungen und Maßnahmen Israels in Bezug auf Siedlungen, einschließlich Siedlungsaußenposten, und forderte ihre sofortige Rücknahme. Der Sicherheitsrat soll am Montag zusammentreten, um die Lage in Palästina zu erörtern. Es ist noch nicht klar, ob das Gremium den Entwurf während der kommenden Sitzung zur Abstimmung bringen wird. Patel drohte nicht, dass die USA gegen den Entwurf ein Veto einlegen würden. Washington hat jedoch, abgesehen von einer seltenen Gelegenheit im Jahr 2016, ausnahmslos sein Veto gegen solche Anti-Tel Aviv-Resolutionen angelegt und das Regime in seinen Bemühungen ermutigt, seine illegale Besetzung und Annexion der palästinensischen Gebiete fortzusetzen. In EU wächst Spaltung über Unterstützung des Ukraine-Krieges. Eine wachsende Zahl von EU-Abgeordneten ist uneins über die Unterstützung des Westens für den Krieg in der Ukraine. Allein die Europäische Union hat seit vergangenem März 67 Milliarden Euro ins Land gepumpt. Im Europäischen Parlament wurden die Stimmen lauter, die nach der Eskalation und Frieden in der Ukraine rufen. Allerdings nehmen auch die Zwischenrufe gegen solche Aufrufe zu. Es ist ein Trend, der auf Spaltung hindeutet. Dutzende Abgeordnete fordern mehr Panzer, Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge für die Ukraine. Gleichzeitig gibt es diejenigen, die mehr Blutvergießen ablehnen. Die NATO-Verteidigungsminister haben am Mittwoch zugesagt, den Waffenfluss in die Ukraine aufrechtzuerhalten. Mitglieder des Militärbündnisses haben einer Aufstockung zugestimmt. Das bedeutet massive Einnahmen für die Hersteller tödlicher Waffen. Während einer Konferenz in Brüssel wurde viel Korruption in der Ukraine hervorgehoben. Es gibt Spaltungen innerhalb der großen westlichen Organisationen. Die Türkei blockiert den NATO-Beitritt Schwedens. Ungarn mag die Idee eines Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union nicht. Außenminister aus der gesamten EU treffen sich am Montag, um ein 10. Sanktionspaket gegen Russland abzusegnen. Einige Analysten behaupten, dies deutet darauf hin, dass frühere Maßnahmen gegen Moskau gescheitert sind. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 5 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 1 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Saeb Kokovand mit dem Titel Shab o Ruz, das heißt Tag und Nacht. Thank you. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Seien Sie gegrüßt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf unserer Reise in die Provinz Khuzestan im Südwesten Irans haben wir die natürlichen und geografischen Gegebenheiten dieses Landesteils erkundet. Heute besuchen wir die Provinzhauptstadt Ahvaz. Der Großraum Ahvaz liegt mit 7.848 Quadratkilometer Fläche im Südwesten Irans. Die Stadt Ahvaz ist das Zentrum des Großraums und der Provinz. Im Großraum Ahvaz sind wichtige Fabriken und Industrieanlagen angesiedelt, unter anderem riesige Öl- und Gasanlagen, Hüttenwerke, Pipelinewerke, Ahvaz-Hütten- und Pipelinewerke, Fabriken für Schwarzcarbon, Zuckerraffinerien, zahlreiche Kraftwerke und unzählige große Industrieunternehmen. Der Großraum gilt als Standort für Hütten- und Stahlwerke und Zentrum der Provinz. Neben Industrie wird auch intensiv Landwirtschaft betrieben. Die Erde ist äußerst ertragreich. Hier werden Weizen, Gersten, Hülsenfrüchte, Gemüse und Datteln angebaut. Die Ruinen der alten Stadt Ahvaz, der alten Brücke über den Karun-Fluss, die Hängebrücke, die Grabstätte von Ali ibn Mahsir Ahvazi, der Karun-Fluss und die anmutigen Küsten bieten unter anderem historische und natürliche Sehenswürdigkeiten der Provinz. Die Stadt Ahvaz zählt zu den Großstädten des Landes. Sie befindet sich im Zentrum von Großraum Ahvaz und Khuzestan Plateau, 18 Meter über dem Meeresspiegel und 850 Kilometer von Teheran entfernt. Offiziellen Angaben zufolge leben 32% der Bürger der Provinz in der Großstadt Ahvaz. Einige der größten Mutterunternehmen Irans befinden sich in dieser Stadt. Sie ist 200 Quadratkilometer groß und zählt zu den weitläufigen Städten des Landes. Der Fluss Karun entspringt den Bachtiari-Bergen und gilt als wasserreichster Fluss des Landes. Er zieht durch Ahvaz und teilte die Stadt in einem westlichen und einem östlichen Bezirk. Der Karun ist mit seiner 950 Kilometer Länge der längste Fluss, der nur durch Iran fließt, und er ist der einzige befahrbare Fluss im Land. Er liefert zudem das Trinkwasser der Stadt. Die Windungen haben die gesamte Provinz in einer beispiellosen Ebene verwandelt. Auf den Karun wurden einige Staudämme gebaut. Die wichtigsten nennen sich Karun 1, 3, 4, Masjed Suleiman und Gatwand Ulia und Gatwand. Die Industrieanlagen werden von Industrie- und Verwaltungsanlagen der Südölgesellschaft und der Nationalen Bohrgesellschaft begleitet, so dass Ahvaz zu einem der wichtigsten Industriestandorte des Landes avanciert ist. Aus diesem Grund nimmt sie zahlreiche Auswanderer auf. Ahvaz befindet sich auf dem sehr wichtigen Knotenpunkt und der Transitroute, die über Land-, Luft- und Schienenwegen alle anderen Landesteile mit den wichtigen Häfen in Abadan, Khorramshahr, Imam Khomeini und Mashhad verbindet. Über Geschichte und Alter von Ahvaz liegen keine ausreichenden Informationen vor, doch aus dem Erhaltenen geht hervor, dass sich die Elamiten erstmals hier ansiedelten. Die Stadt wurde wiederholt zerstört und wieder neu aufgebaut. Die Elamiten bauten auf dem Boden des heutigen Ahvaz die alte Stadt Tariana, die mit dem Zerfall der Elamiten unterging. Der Sassanidenkönig Ardeschir I. baute Tariana nochmals auf und nannte sie Hormuzd Ardeschir. Ardeschir ließ auf dem Karun einen Damm bauen, so dass die Stadt wieder in Wohlstand und Fortschritt aufging und zum Zentrum von Susiana Khuzestan wurde. Unter den Sassaniden stieg Ahvaz zu einer wichtigen Stadt und zum Standort für die damalige Textilindustrie auf. Die Stadt war ein Christenzentrum und Sitz der Bischöfe von Khuzestan. Ahvaz oder Hormuzd Ardeschir zählte aufgrund ihrer Nähe zum befahrbaren Karun zu den wichtigen Umschlagsplätzen des Landes. Wissenschaftliche und kulturelle Zentren wie die Jundishapur-Universität in Ahvaz demonstrieren die Bedeutung dieser Region, die große Medizinwissenschaftler aus Griechenland, Ägypten, Holland und Rom aufnahmen. Hier behandelten namhafte Ärzte die Patienten und bildende Studenten aus. Die medizinische Universität auf Geheiß von Shapur dem I. 241 bis 271 nach Christus gebaut, wurde von Shapur dem II. Renoviert und unter Anushiravan ergänzt und erweitert. Nach der Offenbarung des Islam wurde Hormuzd Ardeschir in Sur-Qalahwaz umbenannt. Unter dem Umayyaden und Abbasiden blühte Ahvaz weiter auf und galt als Umschlagplatz und Anbauzentrum für Zuckerrohr. Ende des 3. Jahrhunderts im Mondkalender ging die Stadt schließlich auf Untergang zu. Später versuchte man sie wieder zur alten Größe zu bringen, doch die Zerstörung des großen Staudammes Mitte des 9. Jahrhunderts im Mondkalender wurde der Stadt doch zum Verhängnis. Mit dem Bau des Suezkanals, 306 im Mondkalender, haben sich die Europäer wieder dem Süden Irans für ihre imperialistischen Pläne zugewandt, so dass die Stadt nochmals aufgebaut und der Handel dort wieder angekurbelt wurde. Nasreddin Shah nutzte die Gelegenheit, um die Schifffahrt auf Karun auszubauen. Durch den Statthalter von Khuzestan ließ er im alten Ahvaz eine Hafenanlage bauen, die Nasseri-Hafen genannt wurde. Damit änderte sich auch der Stadtname und wurde fortan Nasseriye genannt. 314 im Sonnenkalender beschloss das damalige Kabinett, der Stadt wieder ihren alten Namen Ahvaz zu geben. Aus dieser Provinz sind große Wissenschaftler, Geistliche und Dichter hervorgegangen. Abu Nawas Hassan ibn Hani Khuzestani zählt zu den großen Dichtern der arabischen Sprache. Abdullah ibn Maymun Ahwazi, Nobacht Ahwazi Munajjem und Söhne, Jurjis, der Sohn von Bakhtishu Gandhi Shapuri und arabischsprachige schiitische Dichter wie Ibn Sakit und Debel Khazai sind weitere Dichter aus dieser Region. Die Letzteren priesen das Velayat und Imamat der Prophetennachfahren. Die Brücken der Stadt sind wahre Attraktionen. Zurzeit verbinden 8 Brücken die Ufer des Karun und den westlichen und östlichen Teil Ahvaz miteinander. Die erste Brücke der Stadt, Siah Pol, ist für den Schienenverkehr gedacht. Pol Sefid ist die erste Hängebrücke Irans. Pol Fulad ist die 4. Stahlbrücke auf der Welt. Pol Kabli ist die größte Schrägseilbrücke im Nahen Osten. Sie alle sind ihrem Design und ihrer Ausführung einzigartig. In der Stadt stoßen wir auch zahlreiche historische Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Saroy-e-Ajam wurde 1382 in diese Liste aufgenommen. In der Vergangenheit galt das Gebäude als eines der Karawansereien von Scheich Hazal. Später wurde es als Bazar und heute wird es als Lager benutzt. Es ist einstöckig und mit Ziegelsteinen verziert. Die Säulen werden von Stein bedeckt, zahlreiche Nischen, ein Steinboden und Holzfenster und Türen fesseln den Blick der Besucher, abgesehen von der einzigartigen Architektur. Die zuvor angedeutet befindet sich die Grabstätte von Ali ibn Mahziar in Ahvaz. Sie wird von Liebhabern der Prophetenfamilie und der Unfehlbaren stets besucht. Ali ibn Mahziar Ahvazi Duraqi wurde 125 im Mondkalender geboren. Er zählt zu den großen Persönlichkeiten des Islam und der Schia. Er stammt aus Iran und lebte bis 254 im Mondkalender. Er gilt als einer der größten Rechtsgelehrten und Hadith-Forschern der Schia und als geistiger und sozialer Ideologe der Schiiten in Khuzestan in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts nach Hijra. In seinen wertvollen Werken zeigt er Iranern den Weg der Prophetenfamilie. Neben seinen geistlichen, spirituellen und wissenschaftlichen Errungenschaften wird er auch als politischer und wissenschaftlicher Theoretiker hochgeschätzt. Seine Werke in der Rechtslehre sind sehr bedeutend. Sheikh Tusi, hochgeschätzter islamischer Rechtsgelehrter, schreibt in seinem Buch Rejal: Ali ibn Mahziar war ein Gefährte von Imam Javad und Imam Hadi. Er war ein großer Wissenschaftler mit zahlreichen Überlieferungen. Er lernte die Rechtslehre und religiösen Gebote. Er berief sich auf Überlieferungen von Imam Reza und Imam Javad und war ein Vertrauter und Bevollmächtigter von Imam Javad. So genoss er einen hohen Rang, der auch bei Imam Hadi zur Geltung kam. In manchen Regionen war er Statthalter des Imams. Für weitere Informationen über die Region und Stadt müssen Sie sich leider wieder eine Woche gedulden, da unsere Zeit wieder um ist.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Farhad Mehrad mit dem Titel Wahdat, auf Deutsch Einheit.
يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم
الملك يبقى چه یک دیار هرگز به ظلم و جور نمیماند بر پا و استوار سیلوار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار ستم ظلم و جور نمیماند بر پا و استوار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Liebe Hörerfreunde, wir begrüßen Sie zu einer neuen Beitragsreihe unter dem Titel Islamischer Lebensstil. In dieser neuen Reihe betrachten wir die Verhaltensvorschläge dieser Himmelsreligion für die verschiedenen Lebensbereiche. Diese gehen natürlich auf Koranverse und auf die Überlieferungen und das Leben des Propheten und der Edlen aus seiner Familie zurück. Sie sind ein klarer Weg, der im Diesseits und Jenseits zum Wohl des Menschen führt. Unter den heutigen Bedingungen kann die Vorlage eines Modells für den islamischen Lebensstil eine konstruktive Strategie zur Bekämpfung der Kulturoffensive des Westens auf die islamischen Gesellschaften sein. Die islamische Lebensweise kann Ausgangsbasis zur Wiederbelebung der islamischen Zivilisation und zum allseitigen Fortschritt der Muslime werden. In den Augen des Revolutionsoberhauptes Ayatollah Khamenei ist es dermaßen wichtig, die Lehren der Religion im Leben zu praktizieren, dass er dies als ein Erfordernis der islamischen Gesellschaften bezeichnet. Er ist der Ansicht, dass jede Zivilisation auf zwei Bereichen aufbaut: einem realen Grundstock der Zivilisation und den Zivilisationsmitteln. Mittel sind Fortschritte in Industrie, Wissenschaft und Wirtschaft. Der Grundstock der Zivilisation hat jedoch mit dem tatsächlichen Lebensstil zu tun. Ayatollah Khamenei sagt: Der instrumentale Bereich betrifft Dinge, die wir heute als Fortschritt eines Landes bezeichnen, nämlich Wissenschaft, Erfindungen, Industrie, Politik, Wirtschaft, politische und militärische Erstarkung, internationales Ansehen, Publikation und ihre Mittel. Das ist das Instrumentarium der Zivilisation. Es sind Werkzeuge. Aber der wichtigste konkrete Bereich sind die Dinge, die die Realität unseres Lebens bilden. Sie bringen den Lebensstil hervor. Das ist der reale Hauptteil der Zivilisation und betrifft zum Beispiel die Angelegenheiten der Familie, die Bräuche für Eheschließung, die Art der Unterkunft und der Bekleidung, das Konsummodell, die Art der Ernährung, der Zubereitung von Speisen, der Freizeitgestaltung, die Schrift und Sprache, Arbeit und Gewerbe, unser Verhalten am Arbeitsplatz und an der Universität, in der Schule und bei politischen Aktivitäten. Ebenso zählen unser Verhalten beim Sport und in den uns zur Verfügung stehenden Medien und auch unser Verhalten zu den Eltern, zum Ehepartner und zu den Kindern dazu. Darüber hinaus das Verhalten zu Vorgesetzten, gegenüber der Polizei und Staatsbeamten, unsere Reisegewohnheiten und die Körperpflege, unser Verhalten zu Freunden und zu Gegnern und zu Fremden. Das sind die Dinge, die die konkreten Bestandteile der Zivilisation und den Kern des menschlichen Lebens ausmachen. Das Thema islamische Sitten und islamischer Lebensstil ist sowohl im Privatleben als auch auf gesellschaftlicher Ebene von großer Bedeutung, denn es geht um das Grundgerüst für die Gestaltung der Identität einer Gesellschaft. Die Identität einer Gesellschaft wird durch den Lebensstil geprägt. Eine Gesellschaft kann die Früchte ihrer Weltanschauung erst dann den anderen vor Augen führen, wenn ihr Lebensstil aufgrund ihrer Überzeugungen und Werte Form angenommen hat. Die islamischen Gesellschaften konnten leider nicht in akzeptabler Form die grundsätzlichen islamischen Werte und Überzeugungen in ihrem Lebensstil zum Ausdruck bringen. Die Feststellung der Ursachen für dieses Auseinanderklaffen von Lebensstil und Werten erfordert natürlich eine nähere Analyse. Der wichtigste Faktor scheint auf den ersten Blick darin zu bestehen, dass viele Mitglieder der Gesellschaft nicht genügend Kenntnis über die Sitten und den Lebensstil im Islam und die hohen Werte ihrer Religion besitzen und diese Sitten nicht in ihrer Verhaltensweise beachten. Wenn die Bevölkerung aber ihren Lebensstil nicht ihren religiösen Überzeugungen und Werten anpasst, kann es sein, dass sie nach einiger Zeit die religiösen Überzeugungen und Werte aufgibt und nicht mehr für praktizierbar oder für überholt hält. Um ihren nicht-religiösen Lebensstil zu rechtfertigen, wird sie dann möglicherweise die religiösen Werte in Frage stellen und zum Beispiel denken, dass sie der Vergangenheit angehören und nicht zu einer modernen Gesellschaft passen würden. Thank you. Wenn die Regeln für einen religiösen Lebensstil vernachlässigt werden, geraten muslimische Gesellschaften in den Bann der Werte eines westlichen Lebensstils. Da aber der Westen bestrebt ist, die Religion auf den Privatbereich des Einzelnen zu reduzieren, ist es ein Erfordernis, die umfassend Konzepte des Islams, die oftmals gesellschaftlicher Natur sind, vorzustellen. Der Islam hält Konzepte und Weisungen für alle Bereiche des menschlichen Lebens bereit, von Ehe und Familie bis zur Wirtschaft und Politik. Von der Nahrung und Freizeitgestaltung und dem Verhältnis des Menschen zu sich selbst bis zur Beziehung zur Umwelt und den Mitmenschen. Die Programme des Islams zeigen einem Muslim, wie er sich in allen Lebensbereichen verhalten soll. Diese Verhaltensregeln beruhen auf einer soliden Weltanschauung, die im Mittelpunkt der Daseinsschöpfung den einen Gott und seine Herrschaft über die ganze Welt stehen sieht. Mit diesem Beitrag möchten wir also die fruchtbaren Lehren des Islams hinsichtlich des Lebensstils und aufgrund der Lehren des Korans und der Lebensweise der Propheten und der edlen Imame aus seinem Hause, Friede sei mit ihnen, vorstellen. Wir werden die besonderen Merkmale eines solchen Lebensstils und deren gestaltenden Faktoren und die Rolle der religiösen Überzeugungen im Leben besprechen. Von der Denkweise bis zu den Bekleidungsregeln. Auch wird es in diesem Beitrag um die Lehre der Religion hinsichtlich der Beziehungen des Menschen zu seinen Artgenossen gehen, von den familiären Beziehungen bis zu den Beziehungen zu den Nachbarn, den Gleich- und den Andersgläubigen. Ebenso wird die Freizeitgestaltung Gegenstand unseres Beitrags sein. Auch das Verhältnis zur Umwelt und die Tätigkeit zum Einkommenserwerb werden besprochen. Hören Sie nun abschließend bitte einen weiteren Ausschnitt aus den Stellungnahmen von Ayatollah Khamenei zum Thema Lebensstil. Er sagt, wir müssen danach streben, dass wir die Lebenskultur definieren und sie in islamgerechter Form verwirklichen. Der Islam hat den Hefeteig einer solchen Kultur für uns festgelegt. Unser soziales Verhalten und unser Lebensstil hängen von unserer Deutung des Lebens ab. Davon, was wir als Lebensziel betrachten. Jedes Ziel, welches wir für das Leben festsetzen und daher als für uns geeignet anstreben, lädt uns zu einem bestimmten Lebensstil ein. Aber ohne eine Lehre und Ideologie kann keine Zivilisation hervorgerufen werden. Ayatollah Khamenei unterstreicht für die Festlegung eines Lebensstils, dass es wichtig ist, sich vor blinder Nachahmung zu hüten, und er warnt die islamischen Gesellschaften vor der Gefahr der Nachahmung westlicher Verhaltensmuster. Dazu sagt er, ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang lautet, dass wir uns zur Errichtung dieses realen Teils der neuen islamischen Zivilisation ernsthaft vor Nachahmung hüten müssen, und zwar der Nachahmung von Leuten, die versuchen, den anderen Völkern Lebensweisen, Lebensstil und Lebensweg aufzuzwingen. Eine vollständige Manifestation dieser gewaltsamen Bevormundung ist heute die westliche Zivilisation. Wir wollen nicht den Westen anfeinden, nein. Aber die Nachahmung des Westens hat den Ländern, die dies für gut hielten, nur Schaden und Unheil beschert. Selbst den Ländern, die auf den ersten Blick an eine Industrie, an Erfindung und Vermögen gelangten, wobei sie aber nur die anderen nachahmten. Und zwar geht es darauf zurück, dass die westliche Kultur eine aggressive Kultur ist. Diese Kultur vernichtet die anderen Kulturen. Überall, wo die Westler eindrangen, haben sie die einheimischen Kulturen vernichtet und die elementaren gesellschaftlichen Grundlagen zerstört. Soweit ihnen das möglich war, haben sie die Geschichte der Völker verändert. Sie haben ihre Sprache und ihre Schrift verändert. Die Westler haben, wo es nur ging, die kulturellen und Glaubensgrundlagen vernichtet.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.